Wachstum beginnt im Kopf. Ich habe ja in den 35 Jahren Berufserfahrung einige Übernahmen und Fusionen mitgemacht und es sind eigentlich immer wieder die gleichen Punkte. Wenn das alles gelingt, ist dann so eine Fusion oder eine Übernahme kein Hexenwerk.
So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft.
Die Bankenwelt ist im Umbruch. Digitalisierung, Fintechs und eine umfangreiche Regulatorik stellen alte Strukturen in Frage. Gleichzeitig ist das Marktumfeld volatil mit niedrigen Zinsen, geopolitischen Unsicherheiten und neuen Eigentümern. Doch während viele Banken stagnieren, blicken wir heute auf eine deutsche Privatbank, die wächst. Organisch durch neue Ideen und Geschäftsfelder und durch Zukäufe.
Nachgehakt.
Wir möchten herausfinden, wie gelingt Wachstum in einem Umfeld, das so herausfordernd ist? Und meine Fragen darf ich loswerden bei meinem Gast Michael Bentlage, CEO von Haug und Aufhäuser Lampe. Hallo.
Hallo.
Ich habe gelesen, dass Banken im Schnitt mit 50 neuen Regularien pro Jahr konfrontiert sind. Über 1000 haben sich wohl schon angesammelt. Wie lässt sich unter diesen Umständen überhaupt langfristig strategisch planen?
Es ist eine Herausforderung, weil in Summe über die letzten 10 Jahre aufgrund der Vielzahl der Neuerungen die Costs of Doing Banking deutlich nach oben gegangen sind. Und das bedeutet insbesondere für die kleinen Banken natürlich, dass sie in gewisser Weise wachsen müssen, organisch oder anorganisch, um weiter profitabel agieren zu können.
Jetzt gibt es auch noch eine weitere Herausforderung, nämlich die Fintechs. Die sind 2012 ins Spiel gekommen und die haben mittlerweile fast 15 Millionen Kunden gewonnen. Jetzt sagt man ja, okay, Konkurrenz belebt das Geschäft. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Ist das wirklich so? Bekommen Sie von da wichtige Impulse?
Ja, die fangen auf der grünen Wiese an, haben keine Legacy, keine Alt-IT, keine verkrusteten Strukturen. Und das ist in puncto Geschwindigkeit sicherlich eindeutig ein Vorteil für die Fintechs. Der wesentliche Punkt für mich ist allerdings, dass die Fintechs eben, wenn sie einen Prozess bauen, viel mehr vom Kunden denken, erstmal für den Kunden den Prozess bauen und hinterher überlegen, wie sie die Regulatorik einbauen. Und wir herkömmlichen Banken machen es meistens andersrum. Wir gucken uns erst die Regulatorik an, überlegen uns, wie muss der Prozess sein und dann kommt der Kunde. Und da ist die Vorgehensweise der Fintechs in der Tat, glaube ich, eine bessere. Und davon können wir uns abgucken.
Jetzt wachsen die Fintechs gerade dadurch, dass sie einen neuen Bedarf sehen und sehr schnell reagieren können. Aber ihnen ist ja auch Wachstum gelungen. Das wollen wir uns jetzt nochmal genauer anschauen. Und da müssen wir, glaube ich, einmal kurz zurückschauen ins Jahr 2016. Damals hat nämlich die chinesische Fosun-Gruppe Haug und Aufhäuser übernommen. Wie war das damals? Also Beobachter waren ja eher besorgt. Was waren so die großen Herausforderungen?
Ja, für uns war das auch sehr ungewohnt, als wir die Chinesen das erste Mal getroffen haben. Allein schon, wenn sie sich in ihrer Sprache vor uns unterhalten, ja, völlig fremd für uns. Das war gewöhnungsbedürftig. Ich kann sie aber vorwegnehmen, es war für uns eigentlich sehr, sehr positiv. Denn was ist mit Fosun passiert? Sie haben bei uns einen Mindchange verursacht. Ja, man muss sich zurückversetzen in die Zeit. Damals haben die meisten Banken über Kostensenkung nachgedacht, über Verschlankung, über Fokussierung und über Wachstum haben damals nicht so viele nachgedacht. Und das haben uns die Chinesen beigebracht. Denkt über Wachstum nach. Ein zweites, was für uns sehr positiv war, und da erzähle ich die Anekdote, als ich den Chairman das erste Mal getroffen habe und ihn gefragt habe, was ist eigentlich seine Idee hier im Finanzbereich in Deutschland, in Europa, was verfolgt er für Ziele? Und seine Antwort war, Michael, sagst du mir, du bist hier viel näher dran, du kennst den Markt, wir kennen ihn nicht, du musst das entwickeln. Mhm. Und das ist sinnbildlich für das, wie es hinterher abgelaufen ist. Sie haben sich nicht eingeschaltet. Natürlich wollten sie alles verstehen, was wir tun, aber der Vorstand, die Mitarbeiter konnten die Bank völlig frei entwickeln. Das haben wir getan und haben dabei eben Übernahmen getätigt, organische Wachstumsinitiativen gesetzt, Wertschöpfungsketten erweitert, viele Wachstumsinitiativen gesetzt, die letztlich zu dem Erfolg geführt haben.
Jetzt sprechen wir die ganze Zeit über Wachstum. Geben Sie uns doch mal ein paar harte Zahlen.
Ja, wenn ich auf die letzten 10 Jahre der Bank zurückblicke, dann kann ich sagen, die Mitarbeiterschaft hat sich verdreifacht, der Umsatz der Bank hat sich vervierfacht, die Assets under Management und Assets under Service haben sich verfünffacht. Und wenn man auf eine Rentabilitätskennziffer guckt, so haben wir im abgelaufenen Jahr ein Return on Equity von 16%. Und das kann sich sehr sehen lassen im Vergleich der deutschen Banken.
Wenn man jetzt vielleicht so eine Handvoll Learnings aus der damaligen Zeit nimmt, könnten Sie mir da welche nennen?
Den Vorstand sozusagen den Freiraum geben, die Dinge zu entwickeln, dann auch geduldig sein. Ja, Fosun hat viele Jahre auf Dividende verzichtet. Als wir das Bankhaus Lampe übernommen haben, haben sie sogar eine Kapitalerhöhung nochmal durchgeführt. Und die Dinge reifen lassen. Ich glaube, das waren schon Elemente, die dann nach einigen Jahren doch mit viel Dividende und einer deutlichen Wertsteigerung zurückgezahlt werden.
Dann ging es ja noch spannend weiter bei Ihnen.
Ja, ganz zu Beginn haben wir das Bankhaus Oppenheim übernommen in Luxemburg. Die Ratio dahinter war, dass unsere deutschen Mitwettbewerber sich aus dem Markt zurückgezogen haben. Wir aber festgestellt haben, dass die Kunden sehr zufrieden mit uns sind. Wir offensichtlich ein gutes Betreuungsmodell hatten und durch die Übernahme in der Marktpositionierung in Luxemburg einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht haben, auch neue Kundengruppen erschlossen haben. So sind wir heute Nummer 3 im Luxemburger Markt. Und das macht den Vertrieb einfacher. Ja, wenn Sie eine herausgehobene Marktposition haben, kennen Sie die Kunden. Die Kunden, wenn Sie eine Ausschreibung machen, laden Sie ein. Wenn Sie ein kleiner Wettbewerber sind, müssen Sie meistens Türklinken putzen und von Haustür zu Haustür gehen. Also es wird sehr viel einfacher und das Wachstum ist einfacher.
Jetzt haben Sie schon einige Erfahrungen. Was sind die Erfolgsfaktoren für solche Fusionen und Übernahmen?
Ja, ich habe ja in meinen 35 Jahren Berufserfahrung einige Übernahmen und Fusionen mitgemacht und es sind eigentlich immer wieder die gleichen Punkte. Es gehört eine Vision dazu, die man den Mitarbeitern beibringen muss. Man sollte eine Strategie gemeinsam entwickeln, auch Entscheidungen gemeinsam treffen. Also nicht nur der Käufer, sondern auch der Übernommene sollte hier mit eingebunden sein. Was sehr wichtig ist, eine Vertrauenskultur zu entwickeln und auch eine Aufbruchsstimmung zu erzeugen. Wenn das alles gelingt, dann haben Sie die Mitarbeiter hinter sich und mit den richtigen KPIs und dem richtigen Anreizsystem ist dann so eine Fusion oder eine Übernahme kein Hexenwerk.
Wie ging es dann weiter?
Ja, das nächste war dann das Bankhaus Lampe, was wir in 2020 unterzeichnet haben und Ende 2021 übernommen haben. Da war die Idee, im Private Banking make or break. Wir waren verhältnismäßig klein, ein unbedeutender Player am Markt. Und man braucht eine gewisse Skalengröße, um profitabel agieren zu können. Wir waren der Meinung, wenn wir das Bankhaus Lampe übernehmen, haben wir die kritische Größe, um auch in dem Niedrigzinsumfeld profitabel agieren zu können. Und so haben wir uns in dieses Abenteuer gewagt. Es war aus meiner Sicht zum damaligen Zeitpunkt eine risikoreiche unternehmerische Entscheidung, weil man muss wissen, wir haben eine Woche vor Lockdown unterschrieben.
Ui.
Und keiner von uns wusste zum damaligen Zeitpunkt, welche Auswirkungen das haben wird und hatten tatsächlich Sorge, dass es möglicherweise eine komplette Fehlentscheidung sein könnte. Aber im Nachhinein, jetzt rückblickend muss man sagen, ist der Mut belohnt worden. Die Zinsen sind wieder angestiegen und das half in Summe nicht nur durch die Skalen, sondern auch eben durch den Zinsertrag die Profitabilität doch sehr deutlich zu steigern.
Wie sind Sie durch die Zeit gekommen? Konnten Sie nachts überhaupt schlafen?
Es war zwischendrin ein Wechselbad der Gefühle. Als beispielsweise der Lockdown angekündigt war und die Börse erstmal abgestürzt ist, dachten wir, okay, scheint eine Fehlentscheidung zu sein. Man denkt auch an das Kreditportfolio der Bank, die man übernimmt. Werden denn die Kredite alle zurückbezahlt? Also da gehen einem viele Gedanken durch den Kopf, muss ich sagen. Da ist am Ende alles gut ausgegangen.
Haben Sie auch da vielleicht Learnings mitgenommen, die den Zuhörenden irgendwie helfen könnten für schwierige Phasen?
Was uns geholfen hat, dass wir uns mit dem Vorstand von Lampe sehr intensiv ausgetauscht haben, viele Gespräche geführt haben, um einfach besser zu verstehen, wie das Unternehmen agiert, das man übernimmt, um ein stärkeres Komfortgefühl zu haben. Ja, man steckt ja nicht drin, man ist ein Stück weit außen vor. Und wenn man versteht, wie umsichtig die Menschen umgehen mit den Kunden, mit den Krediten, dann gewinnt man ein besseres Gefühl.
Jetzt sind Sie ja nicht nur durch Zukäufe gewachsen, sondern haben sich auch neue Geschäftsfelder erschlossen. Was war in dem Bereich wichtig?
Ja, rückwirkend betrachtet muss man zunächst mal sagen, dass es aus meiner Sicht hilft, wenn man dem Kunden sehr gut zuhört und sich entlang der Kundenbedürfnisse entwickelt. Selten funktioniert es, wenn man sich im Kämmerlein ein Produkt überlegt, kreiert und dann versucht, an den Kunden abzusetzen. Also entlang der Kundenbedürfnisse ist meines Erachtens die bessere Vorgehensweise. Und wir haben nach der Finanzkrise relativ schnell gesehen, dass von Seiten der institutionellen Anleger der Bedarf nach Investition in Alternative Assets anfängt zu steigen. Und das hat dazu geführt, dass wir über die Jahre die gesamte Wertschöpfungskette dazu aufgebaut haben. Wir unterstützen die institutionellen Anleger bei der Auflage von alternativen Fonds. Wir administrieren diese Fonds, wir managen diese Fonds. Was wir, glaube ich, auch sehr früh gesehen haben, war die Entwicklung hin in die Digital Assets. Auch da haben wir sehr früh angefangen, die gesamte Wertschöpfungskette dafür aufzubauen. Also man muss Trends, die sich abzeichnen, anhand der Kundenbedürfnisse, glaube ich, frühzeitig erkennen und die Chance ergreifen.
Jetzt steht schon wieder der nächste Wechsel an.
Ja, Fosun, unser aktueller Gesellschafter, hat sich im letzten Jahr dazu entschlossen, die Bank zu verkaufen. Und der neue Käufer ist ABN AMRO, eine niederländische Großbank. Das Ganze setzt voraus, dass die Aufsicht die Genehmigung dazu erteilt. Das soll noch im Verlauf des Jahres passieren. Ich denke, im Frühjahr oder Sommer sollte es soweit sein. Und dann wird es ein klein wenig anders werden. Ja, wir hatten ursprünglich vor, die Bank einfach in den nächsten 10 Jahren organisch, auch anorganisch weiter wachsen zu lassen, vielleicht einen Schritt ins europäische Ausland zu unternehmen, um einfach mal mit den europäischen Schweizer Großbanken, Privatbanken in Wettbewerb zu treten. Jetzt wird es sicherlich eine stärkere Fokussierung auf den deutschen Markt geben, denn ABN AMRO wird sicherlich Deutschland zum zweiten Markt, zum zweitgrößten Markt neben den Niederlanden entwickeln wollen. Der Marktanteil insgesamt für ABN AMRO in Deutschland ist natürlich noch ein kleiner, wenngleich man sagen muss, dass wir natürlich im Private Banking zusammen mittlerweile die Nummer 3 in Deutschland sind und damit eine herausragende Position im Private Banking einnehmen und das sicherlich eins der wichtigsten Entwicklungsfelder sein wird.
Okay, also auch hier zählt Flexibilität, dass man nicht an dem ursprünglichen Plan unbedingt um jeden Preis festhält, sondern quasi auch spannende andere Sachen entdeckt, wenn
absolut, man absolut.
Schaut.
Man muss ja die Gunst der Stunde nutzen und auch die Ressourcen und das Know-how einer großen Bank.
Wenn Sie jetzt auf Ihre Erfahrungen zurückschauen, was werden künftig die Herausforderungen sein?
Herausforderungen, wenn man wächst, bestehen darin, dass die Organisation entsprechend sich mitentwickelt, dass sie einerseits die Qualität der Mitarbeiter hochhalten können. Wenn sie mitarbeitermäßig wachsen, müssen sie andere Organisationsstrukturen einziehen. Wir waren vor 10 Jahren 500 Mitarbeiter, heute sind wir 1500. Das erfordert eine andere Organisation. damit kein Sand ins Getriebe kommt. Und die Herausforderung ist nach wie vor, Kunden individuell zu bleiben, trotz einer deutlich höheren Größe. Das würde ich sagen, sind die zwei wesentlichen Themen.
Und jetzt der Gedanke zum Mitnehmen.
Wenn wir jetzt zum Ende unserer Sendung den Zuhörenden noch etwas auf den Weg geben wollen, was könnte das sein?
Ja, ich würde sagen, Wachstum beginnt im Kopf. Man muss die Organisation dafür fit machen, dass sie vorbereitet ist darauf. Und dann darf man nicht nur darüber reden, sondern man muss es umsetzen und exekutieren. Daran scheitern häufig große Pläne, dass es mitentscheidend ist, man in der Lage, die Dinge umzusetzen.
Danke für diese Einblicke und euch, liebe Zuhörende, danke fürs Einschalten. Seid doch auch gerne kommenden Mittwoch wieder dabei, wenn es heißt, so klingt Wirtschaft.
So klingt Wirtschaft. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast@handelsblattgroup.com. Gefällt Ihnen, was Sie hören? Dann bewerten Sie uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts.